Was man bei den Schülern natürlich sieht, vermeide Schule, weil Schule ist ein gefährlicher Ort. Eventuell, weil unbewusst immer und damit Corona, vermeidet Sozialkontakte, vermeidet das und das. Also einfach auch schon so diese, das ist gefährlich, verbunden wird im Gehirn. Aber auch der Druck, der entsteht, der Erwartungsdruck, ich muss was Besonderes, Erfolgreiches im Leben zustande bringen und der Druck wird mir zu groß. Ich vermeide hier auch. Also ich versuche dann diese Situationen zu vermeiden, die mir nicht gut tun.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Ich bin Renate Bergtold und den Schulstart nehme ich zum Anlass, mit der Innsbrucker Psychotherapeutin Viktoria Agnes Huber über das Thema Angst und Angststörungen zu sprechen. Immerhin sind derzeit viele Jugendlichen und junge Erwachsenen von dem Thema betroffen. Und der Druck in der Schule und in ihrem sozialen Umfeld macht es nicht unbedingt leichter. Themen wie die Corona-Pandemie, der Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der Klimawandel sorgen zusätzlich dafür, dass die Ängste wachsen bzw. sich in krankhafte Störungen verwandeln. Viktoria erklärt mir, was man gegen Ängste und Angststörungen tun kann, wie die Behandlungsaussichten aussehen und wie die Gesellschaft gefordert ist, um dieses zunehmende Problem unter Kontrolle zu bringen. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, gibt es wie gewohnt 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Laut einem Bericht zu psychischen Krankheiten in Österreich zählen Angststörungen gemeinsam mit Depressionen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Frauen sind demnach etwas häufiger betroffen als Männer. Laut einer Studie der Universität Krems kam es während der Corona-Krise zu einer sprunghaften Zunahme von Angstsymptomen von rund 5% auf 19%. Ängste hängen oft mit weiteren Erkrankungen zusammen bzw. beeinflussen sich gegenseitig. Mehr als ein Drittel der Angstpatienten zeigt Anzeichen einer begleitenden Depression. 12% sind alkoholabhängig. Es gibt auch Schätzungen, wonach die Rate an Menschen, die als Begleiterscheinung einer Angststörung Substanzmissbrauch betreiben, bei 34% liegt. Kinder durchleben zu bestimmten Zeitpunkten ihrer Entwicklung angstbesetzte Phasen, deren Inhalte sich mit dem Alter und der kognitiven Entwicklung verändern. Etwa jedes 10. Kind ist davon im Lauf seiner Kinder- oder Jugendzeit betroffen. Charakteristisch für diese normal verlaufenden Ängste ist, dass sie vergleichsweise mild sind, vorübergehend auftreten und in Bezug zum Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen stehen. Rund ein Drittel aller Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die den 22. Geburtstag noch nicht erreicht haben, ist von Angstsymptomen betroffen. Die Psychotherapeutin Viktoria Agnes Huber, die auch vermehrt an Schulen arbeitet, weiß genau, wie sich Ängste und Angststörungen entwickeln und auswirken. Und das erzählt sie mir jetzt in unserem Gespräch. Herzlich willkommen. Ich bin heute zu Gast in der Psychotherapiepraxis von Viktoria Agnes Huber. Hallo und danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja, hallo. Danke für die Einladung auch noch einmal.
Wir sprechen heute über ein Thema, das sehr verbreitet ist. Leider Gottes muss man ja sagen, es geht ums Thema Angst, konkret um Angststörungen, die offensichtlich auch bei uns in Tirol immer mehr zunehmen. Viktoria, so zum Einstieg, hast du selbst vor irgendetwas Angst?
Natürlich habe ich Angst. Also es wäre ja komisch, wenn ich keine Angst hätte. Angst hat in irgendeiner Art und Weise jeder Mensch und kennt es auch. Also es beginnt von klein auf, dass man sich vielleicht auch nicht gern verabschiedet von Leuten. Es kann sein, dass man Angst hat, etwas zu tun, den ersten Schritt zu machen, etwas zu wagen. Also Ängste, die einfach auch sozial bestimmt sind oder vielleicht auch die Angst vor Dunkelheit, kennt auch vielleicht ein jeder oder manches Kind, Angst vor dem Ungeheuer unterm Bett. Ängste begleiten uns schon ein ganzes Leben lang. Es geht auch darum, wie wir sie bewältigen im Leben. Und so wie du gesagt hast, völlig richtig, jetzt treten vermehrt Ängste auf. Es sind mehr Ängste zu beobachten, auch unter den Kindern und Jugendlichen, aber auch unter den Erwachsenen.
Wo ist denn die Grenze zwischen einer normalen Angst? Du sagst, jeder Mensch hat Angst. Das ist, glaube ich, wirklich so. Das ist ja Überlebenstrieb. Aber wo ist denn die Grenze zwischen einer normalen Angst und einer Angststörung?
Die Grenze ist dann zu ziehen, wenn ich merke, dass das Verhalten auf Angst, wie ich darauf reagiere oder wie jemand darauf reagiert, wenn sich das anfängt, den Alltag zu stören, also zu einer Störung entwickelt, wenn ich damit beginne, ein Verhalten aufzubauen, das gewisse Orte meidet, Menschen meidet, Situationen meidet, also wenn diese Dinge beginnen, sich so richtig in mein Verhalten einzugraben, dann kann man sagen, und jetzt fängt es mich stören an im Alltag und in der Bewältigung meiner Aufgaben.
Und gibt es da einen gewissen Zeitraum, wo man sagt, das ist erst eine Angst, oder wenn es jetzt, sagen wir, über 3 Wochen dauert, das ist jetzt schon eine Angststörung? Gibt es einen Zeitraum, oder kann ein einmaliges Vorkommnis auch schon eine Angststörung auslösen quasi?
Angst ist eigentlich ein erlerntes Verhalten, also auch ein Prozess, der sich abspielt im Gehirn. Das heißt, ich verbinde und bewerte gewisse Situationen mit Emotionen. Und aus dem heraus entwickelt sich ein Verhalten. Und wenn ich das zementieren anfange, indem das ich es öfter und öfter und öfter mache, dann lernt das Gehirn sofort die Verknüpfung, aha, diese Situation führt zu dem Verhalten. Ich werde mich also immer so verhalten. Das heißt, wir haben da schon einen Lernprozess, wie ich auf das reagiere, weil was du schon ansprichst, ist vielleicht auch so eine einmalige, angstauslösende Situation, die bei einem schrecklichen Ereignis zum Beispiel passiert. Also wenn mein Leben in Gefahr ist, Unwetterereignisse oder sonst was, also traumatische, mein Leben bedrohliche Ereignisse, da zeigt sich dann eher eine Trauma-Belastungsstörung. Also da gibt es ein Auslöseereignis, wobei Ängste eben können sein, da gibt es überhaupt keine Auslösesituation, das ist nur die Bewertung dieser Situation, die eben im Kopf sich abspielt, weil ich gelernt habe, diese Situation mit meiner Emotion zu verknüpfen.
Gibt es auch genetische Entstehung von Ängsten?
Es gibt, jetzt wo du das sagst, es gibt tatsächlich auch Forschungen, die sich damit beschäftigen. Ja, es gibt nicht ein bestimmtes Gen, sondern es gibt Beobachtungen, dass es in Familien mit ängstlichen Eltern auch wieder ängstlichere Kinder gibt. Es ist so, dass es einem Kind eigentlich kaum möglich ist, neben einem Elternteil, der sich jetzt gerade fürchtet und ängstlich ist, da jetzt ziemlich ruhig und gechillt und gelassen zu bleiben. Also es lernt auch das Kind dieses Verhalten dann.
Also ich habe eine Studie mal gelesen, ich weiß nicht, ob das da reinpasst. Da ging es auch darum, dass das Trauma einer Vorgeneration quasi weiter vererbt wird dann genetisch, weil die Angst so fest sitzt dann auch tatsächlich in den Genen.
Ja, das ist die transgenerationale Traumatisierung, von der man da spricht. Da haben einfach Untersuchungen ergeben, dass es aus der Kriegsgeneration noch ein bestimmtes Verhalten gibt in der Bewältigung der schrecklichen Erlebnisse und Ereignisse. Und durch dieses entsprechende Verhalten, meistens war es eben das Schweigen darüber und das so unerklärliche, unergründbare, für die Kinder erlebbare, plötzliche Veränderung des Verhaltens oder dieses vielleicht so aggressive Ausbrüche auch oder so eine Gereiztheit oder einfach so eben genauer in dieser Atmosphäre des Nichtredens, wo viel Bedrohlichkeit drinnen liegt, das spürbar war, dass da auch eben die nächste Generation entsprechend damit umgeht, dass es so was Bedrohliches gegeben hat. Und auch hier, es sind Prozesse, neuronale Prozesse auch im Gehirn zu erkennen. Durch das, dass unser Gehirn einfach Plastizität hat, kann es bestimmte Verknüpfungen lernen durch das Verhalten auch der Elterngeneration. Und das setzt sich sehr wohl fest. Also das kann dann auch in der nächsten Generation durch ein gewisses Verhalten wieder zutage treten. Also es gibt eine Prädisposition, so nennt man das in der Fachsprache, eine Wahrscheinlichkeit an Symptomen zu erkranken oder die zu haben in seinem Verhalten, die jetzt eben auch mit diesem Trauma da im Zusammenhang stehen. Wobei man eben nicht genau sagen kann, was es ist, nur hat man eben diese Langzeitstudien betrieben, wo man gesagt hat, ja, Trauma, das sind Traumasymptome, woher kommen die? Die haben kein Trauma erlebt, das kann nicht sein. Da gibt's keinen Krieg in der Generation. Wie kommt es daher?
wenn wir schon davon sprechen, wo kommt das daher? Es schwirren so Zahlen rum, dass jeder Fünfte ungefähr, jeder Vierte, jeder Fünfte, so sind die Zahlen ungefähr, an einer Angststörung leidet. Also es gibt ja mehrere Formen von Angststörungen, aber an irgendeiner Form von Angststörung leidet. Weiß man, wie sich diese Zahlen erklären lassen? Ich finde das unheimlich hoch.
Ja, das ist sehr hoch, wenn man sich das so anschaut. Woher die kommen, da rätseln viele Menschen. Ja, die Auslösesituationen sind vielleicht jetzt gerade aktuell so gegeben, dass man sagen kann, okay, und da reagieren wir jetzt darauf insgesamt als Gesellschaft ängstlich, weil wir wissen jetzt ja auch nicht, Zukunft, wie schaut's aus, es wird alles schlecht geredet, existiert so eine Atmosphäre von, war das der Backen jetzt bald nimmer, was da alles kommt an Krisen und Herausforderungen, also so das sich nicht drüber aussehen. Und natürlich, die Vorkommnisse, die halt gerade im Laufen sind überall, die lösen so eine Grundangst auch aus, so eine Ängstlichkeit, fast schon existenzgefährdend. Wie geht's mit meiner Existenz weiter? Wie geht's mit meiner Zukunft weiter? Wie wird das? Kann ich mich da überhaupt noch verwirklichen? Welchen Sinn hat das Ganze? Das Ängstliche bringt ja ein bisschen das mit sich, dass man etwas auch vermeidet. Und man versucht dann auch so bedrohliche Situationen zu vermeiden. Was ja prinzipiell richtig und wichtig ist, sonst würden wir ja wirklich bei jedem Abgrund drüber rauslaufen. Also es braucht ein bisschen die Angst, um uns am Leben zu halten. Aber trotzdem werden Gefahren jetzt vermehrt wahrgenommen und sich entsprechend so verhalten, dass man das möglichst vermeiden möchte. Was man bei den Schülern natürlich sieht, ich vermeide Schule, weil Schule ist ein gefährlicher Ort. Eventuell, weil unbewusst immer damit Corona, vermeidet Sozialkontakte, vermeidet das und das. Also einfach auch schon so diese, das ist gefährlich, verbunden wird im Gehirn. Aber auch der Druck, der entsteht, der Erwartungsdruck, ich muss was Besonderes, Erfolgreiches im Leben zustande bringen und der Druck wird mir zu groß. Ich vermeide hier auch. Also ich versuche dann diese Situationen zu vermeiden, die mir nicht gut tun.
Weil du jetzt die Schüler angesprochen hast, du bist ja selbst sehr viel in Schulen unterwegs und hast das die letzten Jahre beobachtet. Es heißt immer, dass Schüler eben vermehrt an Angststörungen leiden zurzeit, verzögert quasi nach der Pandemie. Viele noch andere psychische Erkrankungen sind da dabei. Wie gehen die damit um, mit diesen Ängsten? Wie ist da deine Einschätzung?
Maja, die Schüler haben natürlich so ihre eigene Art damit umzugehen, also auch ganz wesentliche und die für die Gesellschaft ganz schlimmste Möglichkeit ist eigentlich, Schule zu meiden. Einfach, weil Schule heißt Leistung. Schule heißt, ich muss was liefern, ich muss was tun. Und die sehen sich oft nicht in diesem Modus mehr, dass sie das tun können. Schule wurde einfach, da wurde ein bisschen der Lustfaktor weggenommen und die Freude am Schule gehen. Die ist ganz selten da. Es passiert einfach zu viel an Problemen, an Schwierigkeiten, an vielleicht auch Ausgrenzung, an Konflikten. Und wenn etwas so problembeladen ist, dann natürlich möchte ich es vermeiden. Aber das ist eine Art der Umgangsweise. Es gibt natürlich auch die andere, dass ich Ängsten versuche zu begegnen mit Stoffen, also mit entweder Alkohol oder Drogen oder sonstigen, die mich runterchillen zuerst, damit ich nicht so aufgeregt und ängstlich bin und mich mehr trau. Jetzt bei Burschen zum Beispiel, dass ich da in solchen Gruppen einfach meine männliche Rolle spielen kann und da verhelfen einfach die Substanzen dazu, dass ich dann einfach ein bisschen mutiger bin. Oder hinter einer Depression kann auch eine Angststörung liegen und depressive Symptome auslösen. Man muss da sehr genau hinschauen, beim Diagnostizieren auch am Anfang. Manche vermeiden Angst einfach dadurch, dass sie körperliche Symptome entwickeln, Bauchweh, Kopfweh, ja, und nicht aufstehen können, Schmerzen haben, also wo der Körper so das Sprachrohr wird von diesen inneren seelischen Leidenszuständen.
Weil wir ja vorhin jeder Fünfte angesprochen haben, wie schaut es denn in den Schulen aus? Ist das vielleicht wirklich auch jeder Fünfte oder sind es sogar mehr Kinder und Jugendliche betroffen von Angststörungen?
Die neuesten Untersuchungen weiß ich jetzt nicht genau im Detail im Prozentsatz. Aber wenn es jeder Fünfte ist, dann heißt es eigentlich 20%, was wahnsinnig hoch ist. Ja. Und Angststörungen oder Angstvermeidungsverhalten, eben, man muss schauen, wie pathologisch ist das? Ist es schon eine Störung? Ist es vielleicht auch ein Ausdruck von einer anderen Sache? Gibt es auch Konflikte zu Hause? Also da kann es auch in diese Richtung gehen, aber Angststörungen an und für sich und Phobien, die ja auch dazugehören, oder Anpassungsstörungen, die nimmt man auch mit hinein in diesen Kreis, genauso wie die Traumabelastungsstörung, also die posttraumatische Belastungsstörung. Da ist es durchaus denkbar, dass das wirklich ein Fünftel insgesamt schon ausmacht, ja, auf eine bestimmte Art und Weise. Und vielleicht auch nur vorübergehend behandelbar, dann vielleicht auch wieder therapierbar und man lernt damit umzugehen, man lernt sich neuen Herausforderungen zu stellen. Also es ist ja kein konstanter Zustand, nur für manche wenige bleibt es ein sehr konstanter Zustand.
Und wie merkt man selber für sich, dass das jetzt schon etwas Krankhaftes ist, wenn ich das in Anführungszeichen sagen kann, dass meine Angst nicht mehr normal ist, sondern wirklich behandelt werden sollte?
Ja, wenn es dazu kommt, dass ich, so wie ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn es kein wirkliches Auslöseereignis mehr gibt und ich schon im Vorfeld Angst bekomme vor der Angst. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass sich das schon ziemlich manifestiert hat und da sollte ich schon spätestens was tun. Der nächste Schritt wäre zum Beispiel auch Panik, dass sich Panikstörungen entwickeln, gell? Immer gut wäre es, auf sein Bauchgefühl zu horchen und zu sagen, wogegen habe ich jetzt einen Widerstand, dass man das versucht zu identifizieren. Weil an dem kann man dann arbeiten. Und auch an diesen Überzeugungen, die man hat. So negatives Vorausdenken, sich Sorgen machen, sich was ausmalen, was sein wird, aber noch nicht in der Realität ist. Wenn ich da zu viel hängen bleibe, dann besser früher wie später, weil je chronifizierter etwas ist, umso schwerer wird es dann zum Ausmerzen und zum Umlernen auch, gell, im Gehirn.
Umlernen ist ein gutes Stichwort. Kann man denn schon, wenn man jetzt merkt, boah, das belastet mir jetzt erst schon eine Zeit lang, aber ich möchte eigentlich noch nicht zu einem Psychotherapeuten oder bekomme eh keinen Termin, weil wie wir wissen, ist auch die Lage sehr überlastet zurzeit. Kann man selbst schon etwas tun, gewisse Dinge, um diese erlernte Angst wieder zu verlernen?
Also gerade für Jugendliche wäre es jetzt zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass die in Austausch gehen, dass die über ihre Ängste reden, dass die auch von mir aus auch miteinander über das reden. So, wie geht's denn dir damit? Dass sie auch einmal ein bisschen ein anderes Verhalten, eine andere Einstellung sich gegenseitig geben können. Das ist so ein bisschen regulativ auch. So, ich bin nicht allein mit meiner Angst, weil das Alleinsein führt zum Rückzug. Und dann auch gegebenenfalls mache ich ganz oft die Erfahrung, dass es oft die Freundin ist, die die andere Betroffene herbringt in die Beratung und sagt, wir machen das jetzt gemeinsam, meiner Freundin geht's nicht gut. Das ist ganz wichtig, dass man einfach aufeinander schaut, auch in der Schule, dass es diese Kultur wieder gibt, der andere ist mir nicht wurscht, sondern mir fällt's auf, dass du dich veränderst, dass dein Verhalten sich verändert, dass du dich zurückziehst.
Das ist einerseits sicher positiv, nur auf der anderen Seite sehe ich, wie das Thema in unserer Gesellschaft gehandhabt wird, nämlich wie so vieles als Tabuthema. Über Ängste spricht man ja nicht.
Genau. Ich beobachte es ja immer wieder, dass zum Beispiel jetzt bei den Schülern und Schülerinnen, also die in den unteren Stufen, da ist natürlich Präsentieren ganz, ganz schwierig, mit viel Angst verbunden, viel Leistungsdruck, Bewertung auch, wird benotet. Bei den Älteren konnte es natürlich auch sein, aber die haben gelernt, vielleicht auch das ein bisschen zu überspielen, damit umzugehen. Insgesamt ist Präsentieren zum Beispiel ganz was Wichtiges geworden in unserer Gesellschaft. Man muss es nur richtig verkaufen, dann ist es, dann hat man schon gewonnen. Da steckt ja also viel drinnen, wo ich mir denke, wir könnten auch anders präsentieren, nämlich nicht das perfekte zu Erwartende, was jeder hören und sehen will, sondern wir könnten uns menschlicher präsentieren. Dass wir einfach sagen, ja, da haben wir eben diese Schwäche, da haben wir diese Angst, da haben wir, wenn man das gleich direkt anspricht, sagt, boah, jetzt bin ich schon voll nervös, weil ich weiß, außerordentliche Situation, alle schauen auf einen. Wenn ich da jetzt einmal ein bisschen Fehler mache oder woanders hinschaue, dann ist das, weil ich nervös bin. Das bringt schon ganz andere Nähe zum Beispiel her und würde einfach also dieses, ich muss nicht fehlerfrei sein, ich muss nicht perfekt sein, hineinbringen. Und vielen anderen wahrscheinlich auch die Angst ein bisschen nehmen, dann eine Frage zu stellen oder so. wenn ihr so an den Vortrag, an eine Präsentation denkt, die die Schüler immer machen müssen.
Ja, das ist wünschenswert, aber es ist halt sehr schwierig, da es ja echt Zeichen von Schwäche ist, das man auch zeigt und das will ja keiner zeigen.
Ja, darf ich da nur sagen, vielerorts, und das merke ich schon in der Behandlung von Angststörungen, wenn die Menschen einmal dorthin gelangen, dass sie ihre Emotionen und ihre Reaktionen nicht mehr einstufen als Schwäche, sondern dass es etwas ist, das ihnen vielleicht auch hilft, eine Fähigkeit zu entwickeln, eine Kompetenz zu lernen. Sobald das möglich ist in der Therapie, dann hört es auf, dass über Ängste reden ein Tabu ist, weil es betrifft jeden im Grunde.
Was wirkt eigentlich verstärkt? Gibt es da so einen Katalysator, wenn man eine Angst hat, was sind denn auch so Negativ-Szenarien, die man dann auch vermeiden sollte?
Wichtig finde ich, und das macht man dann auch im Üben zum Beispiel mit der Angstsituation, wichtig ist, dass man lernt, einen Schritt zurück zu machen, hätte ich gesagt. Einfach einen Schritt zurück zu machen, sich das doch noch einmal anschauen. Und die körperlichen Reaktionen, die ja durch die Angst ausgelöst werden, wie das Schwitzen, das Herzrasen, das auch vielleicht auf die Fluchtidee, dass ich das einmal feststelle und sage, aha, jetzt ist es so da, das ist ein Ausdruck von Angst. Woher habe ich Angst? Also das erfordert natürlich schon eine Art von Mentalisierung dann und eine Distanzierungsfähigkeit, aber die kann man antrainieren, das kann man machen. Also das kann ich mir aneignen. Oder mal tief durchatmen. Also die Reaktion auf Angst würde es zum Beispiel potenzieren, wenn ich sage, und da steige ich mir jetzt voll ein und dann lasse die Angst mit mir durchgehen wie ein galoppierendes Pferd. Den Vergleich hat man ja auch oft. Also ich bin nicht mehr Herr der Lage, es geht mit mir durch. Da muss ich wieder die Zügel in die Hand kriegen, ich muss wieder Herr über mich selber werden und verstehen, was löst jetzt Angst aus.
Kann man denn bei seinen Kindern schon irgendwie früh ansetzen, damit sie das lernen, dieses vielleicht mal sich zurücknehmen selber, vielleicht auch diese Angst, sich zu präsentieren, dass man sie da irgendwie stärken kann, dass sie das vielleicht gar nicht entwickeln?
Ja, ich glaube, dass natürlich mit Selbstvertrauen kann man ganz viel machen. Also Selbstvertrauen bilden und die Kinder dahingehend stärken, dass es auch eine Fehlerkultur geben darf, zum Beispiel. Ich glaube, dass die Kinder angstfreier leben oder angstfreier sprechen, wenn sie nicht ständig für alles bewertet werden oder für jeden Fehler hingewiesen werden, dass sie nicht schon unter Druck kommen, sie müssen das jetzt alles perfekt abliefern. Das kann man sicher ihnen mitgeben. Und dann auch so ein bisschen für die ängstlicheren Persönlichkeiten, dass man sie doch immer wieder ermuntert und ihnen was zutraut und sie auch ein bisschen über ihre Komfortgrenze quasi bringt und sie ein bisschen herausfordert auch.
Kann man denn auch was Positives draus ziehen aus den Ängsten?
Ja, prinzipiell aus Ängste allgemein. Man kann sie mal willkommen heißen. Immerhin, hätten wir keine Angst, hätte sich die Menschheit nicht so weit entwickelt. Ja, das ist also schon wichtig für uns, Angst zu haben. Ängste schützen uns vielleicht auch manchmal so. Ein ungutes Bauchgefühl vor einer Person oder vor einem Ort oder einer Situation. Das kennt jeder. Oder gerade bei Frauen, wenn jemand hinter einem geht, so dieses Unwohlsein. Also man kann das ruhig als Wegweiser für sich selber hernehmen und als Marker und sagen, ja, es ist gut, dass ich auch Angst spüre. Es macht mich verletzlich, letztlich ist ein Zeichen, dass ich ein Mensch bin und ich kann rechtzeitig vielleicht gewisse Handlungen setzen oder Situationen aus dem Weg gehen, die mir jetzt schädlich wären. Aber eben, es ist immer das Maß und was betrifft's und fängt es an störend werden und mich einschränken.
Genau, das ist dann der perfekte Abschluss oder die Abschlussfrage. Wenn jetzt tatsächlich jemand so eine schwere Störung entwickelt und dann halt vielleicht in Therapie geht und das proaktiv angeht, was kannst du denn für Prognosen geben? Sind diese Störungen gut behandelbar und auf was muss man sich da einstellen?
Also Angststörungen sind im Prinzip schon gut behandelbar. Kommt vielleicht darauf an, was wirklich dahinter steckt, welche Schwere und ob es vielleicht auch medikamentös unterstützt werden muss. Aber Angststörungen kann ich sehr gut behandeln. Ich mache schon gute Erfolge mit dem. Also in der Praxis sehe ich immer wieder gute Erfolge. Manche sitzen so tief und manche sind so arg traumatisiert, muss man auch sagen. Da dauert so ein Weg sicher sehr viel länger. da sind sicher auch die Versicherer gefordert, dass es da einfach nicht die schnelle Lösung gibt, sondern da braucht es was Umfassenderes, was Ganzheitlicheres. Da bin ich einfach länger unterwegs.
Wie muss denn die Gesellschaft generell auf das Thema reagieren, wenn wir jetzt wirklich solche hohen Zahlen haben? Sind wir da gefordert in irgendeiner Art und Weise?
Ich denke schon. Das sollte auch wirklich jeder für sich wieder herausfinden, was die Auslöser sind. Die Gesellschaft selber sollte vielleicht schauen, dass der Fokus auch wieder auf was Freudvolles geht. Vielleicht auch die Sinnerfüllung im Leben, dass man da wieder genauer hinschaut, wo kann man sich wieder aufbauen, also auf welche Ressourcen greife ich zurück. Aber gesellschaftlich auch den Rahmen dafür herzustellen, dass ein leichter Zugang möglich ist, dass ich mir schnell Hilfe holen kann, dass ich das nicht auf die lange Bank schieben muss, dass es hier genügend Angebote gibt und geben soll. Also ich merke es jetzt zum Beispiel mit diesem neuen Projekt Gesund aus der Krise, dass man für die Kinder, Jugendliche und Adoleszenten anbietet. Die kriegen wirklich binnen 2 Wochen einen Termin und können dann schon genau über diese eine Sache sprechen und das kann man gut behandeln. Also das ist ganz eine tolle Möglichkeit, die da geschaffen wurde vom Ministerium aus mit den jeweiligen Berufsverbänden der Psychotherapie und der Psychologen. Und das klappt total gut. Also das ist eigentlich organisatorisch super umgesetzt worden. Und die alteingesessenen Strukturen, da läuft es halt alles schwerfälliger und über die Kasten, das ist der Zugang nicht so leicht. Und das sollte leichter sein bei sowas.
Wenn ich das zusammenfassen darf, weg von der Leistung, hin zu Menschen, dann können wir wahrscheinlich schon viel erreichen, oder?
Hin zu Menschen und zu mehr Genuss im Leben, das Leben wieder genießen zu können. Genau, richtig, so. Hast du schön gesagt.
Genau, so herzlichen Dank für die Expertise. Wir hoffen, der eine oder andere zieht etwas daraus und ich verlinke das Projekt natürlich dann in unseren Shownotes, damit jeder, der Hilfe sucht, auch die entsprechende Hilfe findet. Danke, Viktoria.
Super, danke dir.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.